Wir haben den 9. Februar, wir haben einen Samstag und wir haben 10.05 Uhr und sind in der Podcast-Höhle. Willkommen zu uns.
Hallo.
Du hast das Wetter vergessen.
Es scheint das Wetter. Die Sonne. Die Sonne scheint. Ich sehe es nur in der Spiegelung des Schranks. Die Sonne scheint.
Es ist schönes wärmer. Wetter. Tage werden länger. Menschen werden glücklicher.
Super glücklich. Ich habe gestern meinen 7. Treibhauseffekt gemacht und Global Warming.
Ist das nicht eine Lüge?
Genau, das hat Trump auch gesagt. Das war mein Einstieg. So Tweets von Trump. wo er sagt, globale Erwärmung. Das machen die Chinesen erfunden, damit wir irgendwie nicht competitive sind. Und das war voll süß mit den 7, die das dann so übersetzt haben. Und dann so, hey, heißt das nicht das und das? Und so.
Die chinesische Texte übersetzt dann?
Nein, trumpische Texte. Das war voll witzig, weil die schon so voll auf dem Modus sind. So, hä, der ist doch voll dumm. Wie kann der so? Und das fand ich, ohne dass wir überhaupt irgendwas dazu gemacht haben, fand ich ganz witzig. Wieso selbst das Gesamtbild bei so den Kids, sage ich mal, schon relativ eindeutig und deutlich ist.
Ja. Ja. Krass, wie so Skandalempfinden sich verändert hat. Ich habe vorhin auf Twitter ein Video gesehen, dass sich so ein Typ 2 Minuten lang voll aufgeregt, so ja, ich stimme nicht mit Obama überein, ich finde das schrecklich, was er macht, er kann nicht einfach so sein Jackett und seine Krawatte weglassen und er muss als Präsident einfach so bei öffentlichen Auftritten, er muss als Präsident auch ordentlich gekleidet sein und bla, und dann ging es halt darum, wie schlimm es doch wohl ist, dass er jetzt damit gebrochen hat und ab und zu mal seine Krawatte und sein Jackett auszieht bei öffentlichen Auftritten, dass es gar nicht geht. Das
war so 2008. Obama jetzt?
Achso, okay. Da hat Obama quasi richtig krasse Sachen gemacht und einen Riesenskandal damit ausgelöst. Heute gehört mehr dazu, als sich ein bisschen nackig zu machen.
Absolut. Ja. Nämlich?
Ja, leugne Klimawandel.
Leugne Holocaust. Bauern,
achso, ja, okay. Und sonstige Dinge.
Ja. Ja.
Also ich glaube, so ein bisschen Attention ist nicht mehr so einfach zu haben. Deswegen müssen wir uns jetzt auch was überlegen.
Sollten wir uns das anziehen?
Das bringt ja nichts.
Achso, ja, stimmt, wir sind Podcast.
Also ein mentales Trip-Down machen. Fang du an. Was ist das, was du noch nie öffentlich irgendwem erzählt hast?
Oh Gott. Warte mal, öffentlich habe ich noch vieles nicht so erzählt.
Also öffentlich im Sinne von auch mehr als 2 Personen.
Shit, warte mal. Gib mir was, ich finde bestimmt irgendwas.
Ich habe selber nichts, ich bin einfach ein ehrlicher Mensch, ich habe immer alles öffentlich gesagt.
Lüg doch nicht.
Das ist schwierig. Vielleicht sollten wir das nach hinten stellen. Wenn dir was einfällt, kannst du es wieder auspacken. Ich werde
ja, okay, auch mal drüber nachdenken. Okay, ich werde drüber nachdenken. Die Challenge gesagt, accepted. Allein um dich zu kitzeln, damit du auch was sagen musst.
Ja, deswegen versuche ich das Thema jetzt wieder wegzuschieben, weil ich gerade gemerkt habe, oh, das wäre ziemlich unangenehm vielleicht.
Mir wird es weniger unangenehm.
Weiß man nicht.
Ich weiß es. Vielleicht. Weiß ich nicht.
Mal gucken. Und sonst so, was ging die Woche?
Ach, die Woche war geprägt von UPP, Sponsor der Schule. 2 Referendarinnen haben ihre Prüfung gehabt, quasi. Meine ist ja in einem Monat, das heißt, da konnte man schon mal so ein bisschen den Vibe spüren. Und der ist nicht angenehm. Aber im Endeffekt dann doch irgendwie alles immer in Ordnung gewesen. So. Das heißt, es läuft alles. Das ist halt, wenn der Tag erstmal da ist, dann läuft das irgendwie von alleine eigentlich, weil die Klassen cool sind und irgendwie alle sich nett um einen kümmern und man das irgendwie schon hinkriegt. Man hat sich ja viel Gedanken gemacht, dann läuft das schon einigermaßen. Trotzdem aber noch eine Farce, was das für ein lächerlicher Tag ist mit diesen 2 Einzelstunden der mündlichen Prüfung danach und das ist irgendwie dann 50% von dem, wie du insgesamt alles geleistet hast. Hab ich mir das nochmal vor Augen geführt, dass du quasi jetzt, bei mir ist dann so, dass ich dann 7,5 Jahre quasi Ausbildung gemacht habe mit Studium und Referendariat. Dann hat sich dann quasi, also wenn man jetzt mal in so Noten denken möchte, man hat sich quasi eine Note erarbeitet so und dann bestimmt dieser eine Tag quasi über dann nicht mehr ganz 50%, aber irgendwie ein bisschen weniger, deiner Endnote von dieser 7,5-jährigen Ausbildung, dass man so sagen kann, naja, irgendwie steht es nicht so ganz in Relation. Das finde ich ein bisschen
sad. Ja, auf der anderen Seite finde ich es auch okay, dass man halt einfach mal den Stress verspürt, einfach mal an einem Tag abliefern zu müssen, weil so ist das Leben leider. Es gibt aber ich habe mir 7 Jahre lang so viel Mühe gegeben und jetzt habe ich einmal verkackt und jetzt ist alles kaputt. Ja, so ist das Leben.
Ist es nicht? Du lieferst ja jeden Tag ab unter hartem Stress, wenn du jedes Stunde.
Nein, aber es gibt manchmal Situationen in deinem Leben, wo du einfach gezwungen bist. Alles, was du geleistet hast im Leben, zählt halt einfach dann nicht mehr und du musst halt an dem einen Tag halt gucken, wie du deinen Arsch rettest.
Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Solche Tage sind ja total dumm.
Ja, aber sie passieren im Leben.
Naja, wann denn?
Ständig?
Wann?
Okay, ständig? Stell dir mal vor, du bist im Job und dann hast du eine heftige Präsentation und die entscheidet darüber, ob du befördert wirst oder ob du deinen Job verlierst.
Ja, aber es ist ja meistens nicht nur eine. Also,
ja, aber
das ist ja Situation. Aber das meine ich ja, dass du eigentlich jeden Tag in dieser Situation bist, dass du eigentlich diese Abliefer-Dings, also diesen
Abliefer-Modus hast. Ja, das schon, aber es gibt manche Tage, die entscheiden dann einfach mehr über deine Zukunft als andere. Weil Leute dich mehr
beobachten an dem einen Tag. Das ist richtig, aber ich glaube, es gibt Tage, die, also ich sag mal so, eine Präsentation ist ja irgendwie normal. So, also ist ja, dann hält man eine Präsentation. Ich sag ja so, wenn man jetzt, ich würde mich jetzt nicht darüber beschweren, dass man einen Unterrichtsbesuch zeigt oder so. Aber wenn man schon weiß, okay, man zeigt zwei Unterrichtsbesuche, schreibt dann irgendwie so einen schriftlichen Plan davon von 20 Seiten und hat noch eine mündliche Prüfung danach und muss dann noch einen Vortrag halten, ist halt, finde ich, nicht, also nicht im Verhältnis ist das falsche Wort, aber es ruft einfach keine Leistung ab. Also dieser Vortrag, den du gerade sagst, würde ich dann sagen, okay, dann hältst du halt einen Vortrag zu einem Thema, wo du dich reinarbeitest und beweist halt, du bist ein krasser Typ. So, okay, aber irgendwie 6 Vorträge an dem Tag zu verschiedenen Themen, wem beweist das irgendwas? Macht einfach gar keinen Sinn. Sondern macht lieber, dass die Person sich doch in einen Vortrag gut einarbeiten und da zeigen, was sie kann. Und,
ja, ich vermute jetzt einfach mal, also ich vergleiche das mal mit der Situation, du bist in einem Unternehmen tätig oder du hast dein eigenes Unternehmen und die läuft das, du hast keine Kohle mehr. Das ist eine Aufträge gerade, du musst entweder Investoren suchen oder Leuten das verticken und du hast vielleicht nur wenige Tage Zeit, um das hinzukriegen. Da musst du halt auch innerhalb von kurzer Zeit irgendwie ganz viele Leute überzeugen, dass du der Größte bist. Wenn du Investoren ransuchst, musst du halt auch 1000 Vorträge am Tag halten, gefühlt, und das 24 Stunden am Tag, um irgendwie noch deine Mitarbeiter zu retten. Ähnliche Stresssituation macht gar keinen Sinn, sollte nie dazu kommen, aber ich finde, ich glaube, geht es vielleicht auch darum, einfach im UPP so ein bisschen noch Stresstests zu machen? Hey, wir machen jetzt mal einen Hardcore-Tag?
Eigentlich nicht, weil in jedem anderen Bundesland ist es anders geregelt. Also es ist halt zum Beispiel so, in Bayern ist es glaube ich so, da hast du irgendwie 4 Wochen, da können die halt an 2 Tagen vorbeikommen. Und gucken sich halt ein UB an. Also so, du hast 4 Wochen hast du quasi Stress, aber es ist nicht so dieses, hey, bereite dich mal auf das vor, und dieser eine Tag, wo du dann eh konzentrationsmäßig irgendwann am Ende bist, funktioniert nicht mehr. Aber so, dann gucken die halt einfach in deinen Alltag rein und gucken, okay, wie bereitet der Unterricht vor? Und das finde ich viel authentischer, macht viel mehr Sinn. Also klar ist dann diese 4 Wochen Stress, ich beschwere mich ja gar nicht über Stress, sondern dass dieses Ergebnis so unaussagekräftig ist, dass es einfach keine vernünftige Prüfungsform ist, um irgendeine Leistung abzuprüfen, weil die einfach nicht eine realistisches Bild liefert, finde ich. Deswegen finde ich den Vergleich auch zur Arbeit nicht ganz so sinnvoll, weil es ist ja eine Ausbildung quasi, die gerade noch läuft.
Ja.
Also es ist ja nicht schon im Beruf. Also es ist ja nicht schon, du bist jetzt in irgendeinem Job und da kämpfst du um die Existenz eines Unternehmens und so. Das ist eine ganz andere Motivation. Das ist ja was ganz anderes irgendwie, was irgendwie darüber entscheidet. Also das ist jetzt so, wenn du durch die UPP durchfällst, dann wirst du gar nicht vielleicht für diesen Job zugelassen, in den du gerne reinkommst. Dann stehst du ohne Ausbildung theoretisch da, wenn du Pech hast. Und das finde ich halt irgendwie komisch. Also, dass man Leute eine Praktika machen lässt, ein halbes Jahr, dann 1,5 Jahre Ref. Das heißt, du bist schon die ganze Zeit auf Schüler losgelassen. Und wenn die, ich sag mal, die Noten bis dahin alle in Ordnung sind und so und du nicht voll versagst, wird dir ja quasi die ganze Zeit schon bescheinigt, ey, der kann das irgendwie, der kriegt das irgendwie hin. Und dann dieser eine Tag, der so unrealistisch, sage ich mal, jetzt aufgebaut ist, weil der so nicht wiederkommt im Schulleben, worauf du dich ja quasi vorbereitest, der entscheidet dann darüber, kriegt er seine Qualifikation als Lehrer oder nicht. Und das finde ich einfach unnötig. Und das ist ja auch in vielen anderen Ländern, wie gesagt, anders geregelt. Okay. Nicht unbedingt besser. Also da beschweren sich bestimmt auch Leute, dass es halt diese 4 Wochen Dauerstress auch nicht cool und so. Nur, was ich jetzt quasi nur sagen wollte, ist eigentlich, dass ich diese Prüfungsform so lächerlich finde.
Okay.
Gerade im Schulsystem, wo man sagt, okay, wir wollen irgendwie, wir wissen, wie man Leistungen misst und wir gucken irgendwie und so. Und dann ist dieser Tag da und ich sehe, okay, ihr vergesst einfach alles, was wir lernen über Schule. So. Also nach dem Motto, die Schüler nicht unter Stress setzen, wenn die eine Klausur schreiben, weil die Leistungen noch nicht so groß sind, bla bla bla. Und das ist irgendwie.
Ja. Also pädagogisch für den Arsch?
Ja, pädagogisch für den Arsch. Und irgendwie dann, und die Begründung, warum das so ist, du hast ja gesagt, nur Stresstest und so, könnte man sich ja vorstellen. Aber
ja, das einzig Sinnvolle, was immer, also ansonsten bin ich ja voll bei dir. Ich glaube, so das Szenario, wie es dort aufgebaut wird, ist nicht der Alltag, sondern eher so eine Sondersituation. Deswegen war meine einzige Erklärung, die ich mir selbst geben konnte, naja, man versucht halt zu gucken, okay, wie reagieren die Leute unter Stress, können die das dann auch, also klar, kannst du über Wochen lang konstant eine gewisse Leistung abrufen, aber vielleicht ist es halt auch wichtig, dass du auch mal in Stresssituationen das tun kannst, Beispiel jetzt mal ganz wild gesponnen, bei dir zu Hause, privat läuft alles schief, du lässt dich scheiden, irgendwer ist gestorben, keine Ahnung, ganz krasse Sachen und dann musst du im Beruf ja trotzdem irgendwie auch als Lehrer dann irgendwie gucken, dass du trotzdem Leistung ablieferst. Ist ein komischer Vergleich, aber so ein bisschen
ich verstehe, was du meinst.
So nach dem Motto, hey, wenn die es nicht mal schaffen, 2 Stunden an einem Tag zu halten und dann nochmal eine kurze mündliche Prüfung hinterher, was halten die dann überhaupt aus? Was, wenn die Schüler anfangen zu mobben?
Naja, kurz. Eine Stunde ist nicht so kurz für eine mündliche Prüfung.
Nein?
Nee, eine Stunde ist, also in der Uni hast du selten eine Stunde mündliche Prüfung. Also das ist schon das Maximum. Also wie lange willst du mündlich prüfen? Wie lange soll das Gespräch denn gehen?
Keine Ahnung.
Ja, das ist schon, also nein.
Also ich habe halt so Tage im Kopf, das war halt auch noch quasi vor irgendwas, vor Ausbildung, so ein Assessment-Center-Tag, da habe ich halt einfach 9 Stunden am Stück, also mit Pause eine Stunde dazwischen, also 8 Stunden Dauerfeuer quasi gehabt mit Spontanaufgaben, Präsentationen, dann hier mal was, wo ich mir denke, ja, das ist halt so, ich behaupte mal, diese Situation, wo man halt mal eine Stunde lang am Stück konzentriert irgendwas abliefern muss, die sind halt irgendwie häufiger mal da.
Ja, klar.
Also von daher, ich vergleiche das nur mit meinem Arbeitsalltag, weil ich am Freitag auch
ein Telefonat,
wo ich einfach 2 Stunden hardcore konzentriert super präzise Antworten liefern musste, sonst hätten die Leute mich auseinandergenommen. So, und dann dachte ich mir, okay.
Ja, also, ich glaube, an
so eine UPP gewöhnt man sich nicht. Also auch bei den Leuten, die das danach hören, also wenn du mit Lehrern sprichst, das ist der schlimmste Tag in ihrem Leben, ist es halt einfach. Also wenn du die fragst so. Und klar neigen Lehrer dazu, so ein bisschen rumzujammern, könnte man vielleicht auch dann in dem Podcast so rausfinden, dass ich darüber jamme. Aber auch wenn du dir eine Studien anguckst und so, eine Lehrer, ich glaube, es ist nicht, weiß ich nicht, von ungefähr, dass es halt irgendwie, dass die überall so schlecht abschneiden und so viele Abbrecherquoten und das, was du gerade aufgezählt hast mit Scheidungen und so weiter, das ist im Ref halt vermehrt und so, ne, Beziehungen gehen kaputt und alles ist halt krass. Und gerade für die UPP nochmal, ne, du bereitest dich quasi 1 bis 2 bis 4 Monate auf diesen einen Tag vor, mit, du musst didaktische Bücher wälzen, das ist quasi wie Masterarbeit schreiben eigentlich, weil du quasi auch Literatur recherchieren musst, um die Prüfung machen. Deswegen, klar, so ein Assessment Center 9 Stunden ist halt eine harte, auch Belastung dieses Tages und so, aber es ist, glaube ich, also es ist was anderes als, wir bewerten es an diesem einen Tag, ob du in den letzten 7,5 Jahren quasi was gelernt hast und daran messen wir dich jetzt so ein bisschen. Das andere ist ja eher so ein Aufnahmeprüfungsding, was natürlich auch Stress ist. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie wer wie groß belastet ist. Mir ging es halt, wie gesagt, nur um wie realistisch ist die Aussagekraft. Und auch bei diesen Assessment-Centern und so ist ja meistens dann so, du musst ja nicht high performen, um dann irgendwie genommen zu werden, sondern es ist ja so, die wollen ja sehen, wie du reagierst. Und wenn du gut reagierst, ist das ja irgendwie in Ordnung. Und die wollen ja spontane Aktivität auch sehen. Und das ist ja das, was sie bei der UPP nicht sehen wollen. Die wollen halt wissen, wie gut hat er es begründet, wie macht er das und warum ist das so. Und jeder einzelne Schritt wird quasi beurteilt. Und das heißt erst am Ende 1, 2, 3, 4 oder so durchgefallen.
Du hast so dein Skript, was du arbeitest, und dann spulst du ab und musst halt lückenlos irgendwie alles.
Also cool wäre es ja, ich wäre voll bei dir, cool wäre es ja, wenn die einfach reinkommen und dann so, ja, jetzt, also und dann musst du eine Stunde halten, vielleicht relativ spontan zu irgendeinem Thema und musst dann irgendwie ein bisschen darstellen, dass du das kannst, ein bisschen Schulwissen anbringen und so, wenn die quasi nicht voraussetzen würden, hey, bereite dich einen Monat darauf vor, arbeite das irgendwie schriftlich aus und beleg uns, wie krass du was machst, dann würde ich das viel entspannter sehen, also dann würde ich auch sagen, ja, okay, dann performt man einfach und dann sagen die nachher, ob das jetzt eben reicht oder nicht, ob das gut war oder nicht war. Ja. Und jetzt ist halt diese Vorbereitungszeit und das ist halt einfach unrealistisch. Aber was ich noch kurz sagen wollte, weil du meinst, wie ist der Begründungszusammenhang? Ist das so ein Stresstest? Nee, wenn du mit den Fachleitern und so sprichst, ganz ehrlich, ist es einfach die Begründung, dass die weniger Anfahrtskosten haben und dass die weniger Zeit aufwenden müssen. Weil es ist halt viel einfacher, 3 Prüfer an einem Tag zusammenzukriegen, weil du musst ja eine Prüfungskommission haben aus Vorsitzenden und 2 Fachleitern. So, und wenn die an einem Tag kommen, für einen Tag, das sind ja irgendwie 6, 7 Stunden, die bei euch, bei dir sind an der Schule, ist es halt organisatorisch viel einfacher, als wenn die sagen, ja, wir kommen zu 3 Tagen, jeweils ein UB und dann auch noch eine mündliche Prüfung. Dann, die sind ja selber noch Lehrer und unterrichten und oder sind und Schulleiter und so. Die das
einfach nur zu, damit sie mich schnell abgehandelt
haben. Genau, und das müssen die einfach, also das kann ich ja sogar nachvollziehen, dass es einfach organisatorisch anders nicht funktioniert, aber das ist halt die Begründung, warum der UBP-Tag so scheiße hier ist. Und das ist halt, finde ich, dann, ja, bisschen lächerliche Begründung. Also, das ist halt dann so, okay, Stresstest könnte man ja irgendwie noch vielleicht nachvollziehen, aber so ist es einfach, ja, okay.
Okay. Ja, schade. Also, weil ich dachte mir, okay, wenn es ein Stresstest ist, dann denke ich mir, okay, ist okay, ist eine coole Übung vielleicht, kann man, wenn man es positiv,
positiv
formulieren
Entschuldigung, möchte. Ganz kurz, ich sehe gerade, meine Ausschläge sind die ganze Zeit hart rot, weil wir beim Wegräumen das Rädchen verschoben haben. Ich drehe mal kurz den Lautstärkeregler runter.
Wir müssen alles nochmal neu machen. Oh no! Unlistable. Wir müssen vielleicht nachbearbeiten.
So, jetzt bin ich auch nicht mehr rot ausschlägig und kratzend. Aber
das noch, ist noch irgendwas an? Nee, ne? Alles safe.
Alles cool. Wir entschuldigen uns für die ersten 10 Minuten, die ich euch ins Ohr geplärrt habe wahrscheinlich.
Ja, das ist halt ein typisches Lehrergeheule an der Stelle.
Fick dich.
Okay. Ah, also ja, nur das ist irgendwie seltsam. Also ich höre raus, es ist kein bewusstes unter Stress setzen der Leute, sondern eher so ein, wir machen es ein bisschen einfach und ja, ist organisatorisch irgendwie smart, irgendwie. Irgendwo steht in irgendeinem Beschluss, wir müssen das so mit 3 Leuten machen, bla, und deswegen.
Genau, wenn du so willst, ist das ganze Ref ja eher so ein Stresstest nach dem Motto, da sitzt immer jemand hinten drin, beobachtet dich und sagt dir Feedback und so weiter, was du ja später im Lehrerberuf auch nicht mehr hast. Das heißt, da wird ja im Prinzip schon geguckt, okay, wie performst du unter einem höheren Level von Stress, und genau, und das ist ja das, was man auch so mitbekommt, so privat und so. Hast du es bei mir am Anfang ja auch gesehen, dass man dann bis nachts am Schreibtisch sitzt und so weiter. Das ist ja eigentlich schon das, was so später wahrscheinlich nicht mehr ganz in der Form so ist, was quasi schon prüft, okay, wie performt der unter besonderen Bedingungen. Ja, aber nochmal, das soll jetzt gar nicht so, so jammerig von, oh Gott, ich muss da irgendwas leisten, andere Berufe müssen nichts leisten und wir sind da so arm dran, sondern eher, es ist einfach so, also es macht einfach gar keinen Sinn, so Leistung zu messen und danach zu sagen, hey, du hast eine 1, weil du hast die UPP gut gemacht. Nee, die sagt einfach nichts aus, einfach ein fucking Tag und die anderen unterrichten vielleicht anderthalb Jahre davor richtig geilen Unterricht und in der UPP verkacken dies und die, die irgendwie dann für so eine UPP lernen, davor alles vernachlässigen, den ganzen Unterricht scheiße machen, weil sie alle Energie in die UPP stecken, performen vielleicht besser und kriegen dann nachher bessere Noten und das soll dann aussagen, wer dann besser Lehrer ist oder wer besser eingestellt wird irgendwo. Das ist halt einfach lächerlich, finde ich. Aber es ist ja oft bei Klausuren auch so. Das ist ja, ja.
Ich würde es auf der einen Seite finde ich total, also kannst du es super positiv interpretieren und einfach super negativ. Die super positive Variante wäre, hey, okay, ist irgendwie doof, dieses gesamte Setup, ne? Irgendwie besetzen uns das 2 Jahre unter Stress, dann haben wir diesen einen Tag, der irgendwie über voll viel entscheidet. Sollte das so sein? Ja, nein. Ich glaube, wenn man da durchgeht und sagt, hey, ich habe das alles irgendwie geschafft, dann weiß man, hey, ich bin in der Lage, auch unter so Stresssituationen, auch unter so einem dauerhaften, negativen Gefühl irgendwie was hinzukriegen. Irgendwie cool.
Nochmal, nur ganz kurz, einzuhaken. Nochmal, ich muss da widersprechen, weil ich nicht finde, dass das eine Leistung ist. Ich finde nicht, dass der Mensch irgendwie, also ich will mich gar nicht geil fühlen, weil ich es geschafft habe, unter hartem Stress irgendwie zu performen. Sondern warum soll ich denn, ich will ja eigentlich eher vermeiden, dass Leute unter so eine Situation kommen und trotzdem gut performen können. Weil eigentlich will ja niemand, dass die Situation eintritt. Und ich bin nochmal, und ich glaube, dass man sehr gut durchs Leben kommt, ohne diese harten Stressmomente. Ich glaube, die kommen vielleicht ein, zweimal vor bei der Geburt des Kindes und keine Ahnung, beim Tod von irgendwelchen Verwandten und so. Aber jetzt so, wenn alles ganz normal geregelt läuft und du nicht irgendwie ins harte Startup-Business gehst und du nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche großen Sachen machst, dann kommt man ja eigentlich relativ Stress, also Stress-Peak frei, sag ich mal, so durch das Ganze. Und ich glaube, dass man da am besten performen kann und nicht jetzt irgendwie unter Stress. Aber
klar, in einer heilen Welt, wo alles rund läuft, Haken dran, klar. Warum sollte man sich irgendwas ausgeben, was irgendwie einem wehtut oder sich schlecht fühlen lässt dadurch? Aber allein die Tatsache, dass es dieses System gibt im Ref, oder das Ref gibt in der Form, zeigt ja, dass du leider auch manchmal dazu gezwungen wirst in so Situationen, wenn du halt.
Deswegen würde ich das Ref sofort ändern. Wenn man eine gute Lehrerausbildung haben sollte, würde ich das Ref komplett
Haken
ändern.
Haken dran. So. Nur jetzt ist die Realität leider so, wie sie ist. Ja. Und unter der Prämisse sage ich halt, okay, wenn du es gar geschafft hast, kannst du halt für dich sagen, okay, cool, es ist ein Kacksystem, was irgendwie nicht mehr dem aktuellen Stand der pädagogischen Forschung entspricht und irgendwie insgesamt irgendwie total verkorkst ist. Aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Cool, ist das Positive, was du für dich rausnehmen kannst. Auf der anderen Seite, das Negative wäre dann zu sagen, naja, ich habe mich irgendwie 2 Jahre lang total irgendwie belastet gefühlt und ich bin dadurch irgendwie als Mensch irgendwie verkorkst. So, das kann ja auch passieren.
Ja,
so,
klar. Ja.
Denke ich mir, okay.
Ich kenne echt viele, die wo die Beziehungen kaputt gegangen sind, die ihr ganzen Leben so ein bisschen, jetzt nicht versaut ist, so, ne, aber die halt wirklich so, weil die so Stress hatten, ihr Privatleben solche Penner geworden sind, dass die quasi nicht mehr sozial interagieren konnten, fett geworden sind so ungefähr, weil sie keinen Sport mehr gemacht haben und wirklich alles kaputt gemacht. Aber ja.
Ja, deswegen, also jetzt ich finde das die Diskussion spannend, weil du gesagt hast, eigentlich sollte es keinen Grund geben im Leben, sich so Situationen ausgeben zu müssen. Und warum sollte ich das lernen? Warum sollte ich überhaupt damit klarkommen müssen? Warum kann ich einfach alles smooth sein? Warum kann ich einfach alles perfekt laufen? Warum muss es Stresssituationen geben? Und da bin ich hin und her. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, du hast völlig recht. Wäre doch cool, wenn alle irgendwie ein stressfreies, entspanntes Leben hätten und alles läuft und allen geht's gut. Jetzt glaube ich aber, dass wir zwei persönlich jetzt auf der Tatsache, wo wir aufgewachsen sind, wann wir geboren wurden, wie dieses Umfeld um uns herum einfach super viel Glück haben, dass wir einfach nie so Hardcore-Stress empfunden haben. Also es gab jetzt, wir mussten nicht mehr. Ich habe gestern saß ich in der Bahn auf der Rückfahrt mit Arbeitskollegen und da kam so ein älterer Herr rein und der hatte so eine riesen Einkaufstasche dabei und konnte sie gar nicht in die Bahn reinheben. Wir haben ihm kurz geholfen und er hatte angefangen zu erzählen. Meinte, hey, was machst du?
So ein guter Mensch, wow.
Das war Spaß. Das ist halt extrem wichtig, weil er fing dann an und hat erzählt, ja, ach ja, uns geht's allen gut, ich bin froh. Als ich 14 war, war ich Kindersoldat und wurde halt eingezogen, musste so Gräben ausbuddeln, irgendwie im Krieg und bla. Und hat da so Sachen erzählt.
Ganz normaler Gesprächseinstieg.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Ich glaube, der meinte, ja, ich bin halt Zeitzeuge und muss das berichten und so. Mhm. Und er meinte halt so, ja, und ich musste auch irgendwie KZs bewachen und so. Mhm. Und das war total schrecklich und hat so ein bisschen erzählt, wo ich mir dachte, Krass.
Spannend.
Was ist das für ein ultimativ heftiger Stress gewesen? Mhm. Was für eine abgefuckte Scheißsituation. Mhm. Und ich denke mir, okay, wir haben Glück, ne? Wir können halt von dieser smoothen Welt so ein bisschen träumen, weil wir selber einfach das Glück hatten, dort aufzuwachsen. Mhm. Und jetzt die Frage, also jetzt ist einfach nur an dich, weil du ja komplett anders da an der Stelle denkst.
Ja.
Oder was ist, also was glauben wir, was in Zukunft passieren wird? Mhm. Wird es so Stresssituationen geben? Ja, nein. Mhm. Und lohnt es sich, in Anführungszeichen, sich durch so kleinere Übungen wie so ein UPP oder wie so ein Job halt irgendwie so ein bisschen drauf vorzubereiten, in Anführungszeichen. Mhm. Also ich vergleiche das gerne mit so einer Ausbildung, weiß nicht, wo ich mir denke, naja, wenn du jetzt bei der Polizei bist oder beim Militär, dann gibt es ja auch Situationen, wo du geschult wirst, in so Stresssituationen den klaren Kopf zu bewahren und trotzdem irgendwie gescheit zu reagieren. Ja. Und viele Berufe haben das nicht. Viele Menschen haben halt einfach ein smoothes Leben, so, wo man sich denkt, hey, alles ist cool, ich habe nie irgendwie Stress irgendwie handeln müssen. Lohnt es sich quasi für mich, in Situationen zu kommen, wo ich das vielleicht so ein bisschen erfahre und was über mich selbst lerne, um dann vielleicht, wenn es mal scheiße läuft, irgendwie gescheit irgendwie damit klarzukommen und nicht direkt in die Situation zu kommen, dass ich meine Beziehung aufgeben muss, weil ich fett werde. Nein, das ist nicht der direkte Zusammenhang, aber weil ich irgendwie...
Ansonsten, da, immer weil ich mein Bein verloren habe und meine Frau mich
im Stich lässt. Weißt du, aber wenn du schon so berichtest, es gibt Leute, die halt einfach in so einer, ich sag mal, in einer Stressphase leid. Mhm. Also im Kontext des Studiums ist das Hardcore-Stress, so ein Ref. Mhm. Im Kontext der Weltgeschichte ist das ein Witz eigentlich.
Absolut, aber das ist klar. Das natürlich, das kann man immer so Whataboutism-mäßig so nach dem Motto, guck mal dich an, aber was ist denn eigentlich?
Ja, genau, deswegen habe ich da bewusst jetzt so Bogen gespannt. Und wo ich mir denke, okay, lohnt es sich quasi in seinem Leben durch so Stressphasen auch mal gezwungen zu werden, analog so einer Ausbildung beim Militär oder bei der Polizei, um einfach gewappnet zu sein für die nächste Wirtschaftskrise, die Zeit, wenn meine Familie zerbricht, die Zeit, wenn irgendwie mein Job weg ist, die Zeit, wenn ich selber krank werde und nicht mehr für meine Familie sorgen kann, solche Geschichten. Mhm. Etwas, was uns beide zum Glück gar nicht berührt hat, aber viele Menschen schon. Mhm. Und
Ich versuche mal zu antworten. Tun, ja? Genau, ich versuche mal zu antworten. Ich glaube, auch so ein bisschen aus persönlichen Erfahrungen, wo fange ich an? Erstmal das Ende vorwegnehmen. Ich glaube, dass man sich auf sowas ganz schwer vorbereiten kann. Das heißt, was ich damit meine ist, wir hatten ja, also für unser, weiß ich nicht, völlig harmloses, verwöhntes Leben, sage ich mal, hatten wir ja auch Stresssituationen, wie das Abitur ist ein bisschen Stress gewesen, weiß ich nicht, die Einschulung war ein bisschen Stress, ne, und, ne, also so nach dem Motto, ich habe damals geweint wie ein kleines Kind die ganze Zeit, aber, das war die persönliche Sache, die ich jetzt, na okay, ist nicht so spektakulär, ne, Bachelorarbeit, Masterarbeit, ne, hab ich auch gelitten, ne, weil es einfach, ja, keine Ahnung, nervig war, so, und auch jetzt die UPP wird, glaube ich, wieder so ein Punkt sein, wo ich dann nachher sage, ja, war halt so eine UPP, aber was hat die mich jetzt vorbereitet? Wenn jetzt auf einmal, ne, weil du sagst, ne, was erwarten wir, wie wird das Leben so vielleicht, ne? Keine Ahnung, Nummer 3 Punkte angerissen, die ich mir jetzt ausdenke wahrscheinlich. So, angenommen, es geht in die Richtung, alles wird irgendwie digitalisiert, robotermäßig, Menschen führen irgendwie ein entspanntes Leben und Menschen demonstrieren, weil sie Jobs verlieren und wir haben so eine Art Bürgerkrieg-Welt, keine Ahnung, einfach mal so schnell gestrickt. So, dann ist man ja auch unter Stresssituation nach dem Motto, okay, ich will nicht sterben, meine Kinder werden in der Welt groß, wo irgendwie nur noch randalierende Banden durch die Straßen ziehen, keine Ahnung. So, bisschen extrem, ne? Aber ich glaube, dass man sich darauf nicht vorbereiten kann. Angenommen, es kommt der dritte Weltkrieg, ne? Und irgendwie, es kommen Ausnahmesituationen, nicht mal, dass jetzt hier alles zerbombt wird, aber ne, du lebst jeden Tag so ein bisschen in der Angst vor Fliegeralarm und keine Ahnung was. Ich glaube, dass das stresset, weil du ja auch selber das Beispiel mit Soldaten und Polizei aufgemacht hast. Ich glaube, man kann sich nie auf die reale Situation vorbereiten. Also auch wie viele Simulationen, die durchgehen, ne? Oder das ist ja so, wie du, weil du Counter-Strike spielst, wirst du ja nicht hemmungsloser, sage ich mal. Meine These auf jeden Fall, auch wenn das viele nach Amokläufen immer anders sehen. Und das ist, wenn du guckst, wie viele Leute mit hier posttraumatischem Belastungssyndrom aus dem Krieg wiederkommen. Also klar, ich glaube, man kann man kann so Routinen lernen und so. Wenn das passiert, handle ich intuitiv eher so, wo andere wie ich oder wie wir wahrscheinlich dann eher so ein bisschen erstarrt dastehen würden und so, dass man da irgendwie Handlungsgewalt behält, ja. Aber ich glaube nicht, dass so ein UPP-Stress oder so ein Assessment-Center-Stress oder auch so ein, um mal in deinen Kontext zu gehen, mein Startup geht kaputt, ich muss gucken, wie ich jetzt handle und so. Ich glaube, das ist so eine andere Branche von, es ist nicht so weltlebensnah, dass man sagt, okay, das ist irgendwie so, ich muss jetzt, wie zum Beispiel, ich glaube, wenn irgendwer total einer geliebten Menschen irgendwie stirbt. Mhm. Ich glaube, da in diesen Stresssituationen, da lernst du eher, wie handle ich in meinem Leben unter Stressbedingungen, mhm. dass ich hinkriege, irgendwie Gäste einzuladen, obwohl ich voll in Trauer bin, obwohl das mhm. und das und ich muss gucken, mit wem und wie, Beerdigung und so weiter. Ich glaube, da lernt man eher so zu handeln, dass man auch jetzt irgendwie im Alltag vernünftig unter Stress handeln kann, als in so einer komischen, konstruierten UPP-Scheiße, in so einem Arbeitskontext mit, ich muss 17 Vorträge halten und muss mich bewerben und ich habe Angst, meinen Job zu verlieren und so. Ich glaube, dass man diesen Lebensstress, also diese Fähigkeit, mit bestimmten Stresssituationen in der Zukunft umzugehen, nicht durch so arbeitskontextuelle Sachen lernt, vielleicht, die so einen einmal so hart unter Stress setzen, wo danach eigentlich denkt, ja, fuck it, ist jetzt auch abgehakt, mhm. scheiß auf diesen Dreck. So wie ich das, also wenn ich jetzt auf mich gucke, kann ich ja nur auf die Masterarbeit gucken und kann sehen, wie ich da gelitten habe auch, mhm. ne, weil du dich irgendwie nachts da dran quälen musst und so weiter. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, was habe ich davon gelernt? Nix, also dass es scheiße war. Und so. Und das hat mich jetzt nicht auf die UPP vorbereitet, dass ich jetzt sage, oh, ich habe die Masterarbeit geschafft. Ich kann alles schaffen. Ich bin ein krasser Typ, deswegen schaffe ich aus die UPP. Dieses Selbstvertrauen ziehe ich eher aus ganz anderen Sachen. Ne? Mhm. Eher aus diesem täglichen Unterricht und so weiter und so fort. Punkt. Lange Rede auf deine Frage.
Ich finde es spannend, gerade das Thema mit der Bachelorarbeit, Masterarbeit. Wenn ich dich so beobachtet habe in der Zeit, hatte ich schon den Eindruck, dass du quasi in der Masterarbeit ein ganzes Stück entspannter warst im gesamten Kontext. Das
lag, glaube ich, aber am Thema, weil das Thema geil war.
Ja, aber ich behaupte jetzt einfach mal, klar kannst du einfach sagen, nee, ist nicht so.
Ja, nein,
ich behaupte jetzt einfach mal, dass du, dass die Tatsache, dass du die Bachelorarbeit dann irgendwie irgendwann überstanden hattest und merkst, okay, bei all dem Stress, bei all dem Leid, irgendwie klappt das schon. Irgendwie habe ich es doch hingekriegt. Ne? Mhm. Dass du dann rausgehst und sagst, hey, ist eine Masterarbeit, ja, wieder gleicher Scheiß. Und du hast ja auch am Anfang wieder gesagt, boah, ich habe gar keinen Bock darauf, das wird mich wieder irgendwie wochenlang, irgendwie monatelang irgendwie stressen. Ja, war es auch. Es war auch weiterhin stressig. Aber nicht in dem Maß, nicht in dem Grad. Jetzt kannst du sagen, klar, Thema war cooler. Ja, das war,
Bachelor war das erste Mal, dass sowas
irgendwie
auf mich zukam. Aber klar.
Okay, und dieses, das war das erste Mal, glaube ich schon, dass du nicht in dem Sinne so eine Pauschal-Lernkurve hast, dass du sagst, hey, ich weiß jetzt, wie man Stress allgemein in allen Lebenslagen bewältigt, aber ich glaube, dass du dein Selbstbewusstsein sich weiterentwickelt und dass du sagst, hey, ich habe UPP geschafft. Cool. Wow. Wenn jetzt demnächst wieder irgendein Lehrer zu Besuch kommt oder ich mal so eine Routineprüfung haben sollte in 10 Jahren, ob ich noch ein guter Lehrer bin, passt schon. Ja? Also ich habe das 2 Jahre am Stück irgendwie überstanden, dass irgendwer mich beobachtet hat, warum sollte ich das an einem Tag nicht aus... Also ich glaube...
Dann bin ich bei dir.
Ich glaube, wenn du so
im gleichen Kontext bleibst, dann bin ich bei dir, dass du sagst, okay, dafür gibt mir das Selbstvertrauen.
Genau, das auf jeden Fall. Und ich glaube halt, das ist halt, hängt wieder, glaube ich, davon ab, wie man selbst, wie gut man sich selbst kennt und auch kennenlernen möchte. Ich glaube, dass du dieses handlungsfähig bleiben auch zum gewissen Grad lernen kannst. Dass du sagst, okay, wow, ich habe schon so viele Stresssituationen in meinem Leben erlebt. Und mir hat es zum Beispiel geholfen, dann, wenn ich Stress empfinde, einfach mal an die frische Luft zu gehen und dann mal durchzuatmen und dann nochmal, also so Kleinigkeiten über dich selber lernst, um dann halt, egal was es dann, was dann kommen mag, irgendwie damit besser klarzukommen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, ich glaube nicht, dass du dich jetzt vorbereiten kannst auf eine Alien-Invasion, so.
Geil, wir werden noch abgedreht.
Okay, gut. Keine Ahnung, wie reagiere ich dann? Ne? Aber ich glaube, dass du im Laufe des Lebens durch diese ganzen Erfahrungen in so Stresssituationen, in verschiedenen Kontexten dann einfach lernst, okay, durchatmen, okay, Ruhe bewahren. Und dass du einfach so ein paar Sachen für dich mitnimmst, die dir helfen zukünftig. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das als zu wenig wertvoll erachtet wird. Nach dem Motto, oh nee, dann ist das so eine stressige Situation. Das wird immer nur betrachtet als so ein UPP jetzt wieder als Beispiel. Oh nein, warum ist das so scheiße aufgebaut? Warum ist das System nicht geil genug? Ich will nicht diesen Leidensdruck haben. Ich will nicht diesen Stress haben. Kann das nicht einfach cooler sein, dass wir alle irgendwie eine schöne Zeit haben? Ich mir, ja, wäre cooler, wäre ich auch für. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Und wenn wir es nicht ändern können kurzfristig, dann versuche ich das irgendwie positiv zu sehen und sagen, hey, wie hilft mir das zukünftig? Vielleicht ist das auch nur der verzweifelte Versuch, irgendeine Scheißsituation irgendwie sich gut zu reden.
Klar, aber auch das hilft ja.
Also genau,
das
kann ja eine Lösung sein. Aber das könnte vielleicht so eine Sache sein, die ich für mich gelernt habe, so nach dem Motto, okay, es gibt einfach Zeiten im Leben, die sind dann manchmal nicht so schön, dann durchlebt man einfach Sachen. Aber lass uns doch das Positive daraus nehmen. Noch ein Beispiel, um das konkreter zu beschreiben, was ich meine. Das Beispiel ist jetzt komplett Fiktion aus einer Serie, eine Comedy-Serie. Und die haben jetzt letztens bei Young Sheldon, haben sie ihn und seine Zwillingsschwester genommen und so eine Studie durchzogen. Und dann hat man irgendwie festgestellt, okay, sie ist total emotional intelligent und interpretiert Situationen total richtig. Ne? Also soziale Interaktion kann sie sofort interpretieren, sagt, hey, die Frau ist böse, der Mann ist irgendwie glücklich und bla. Und wahrscheinlich haben sie das und das und hat so total die Geschichten rausspinnen können. Und er ist mathematisch Autist. Total begabt, aber hat dafür gar keine Wahrnehmung. Und das Traurige irgendwie war am Ende, dass die herausgefunden haben, das liegt einfach daran, dass Sheldon die ganze Aufmerksamkeit bekommt und seine Zwillingsschwester komplett vernachlässigt wird. Und sagt sie auch, naja, Mama und Sheldon sind in einem Team, Papa und mein Bruder sind im anderen Team. Und da ich kein Team habe, dann muss ich halt einfach nur gucken und alle beobachten. Und diese eigentlich schlechte Situation für sie hat ihr beigebracht, halt diese Dinge besser zu können als andere. Und jetzt kann man sagen, hey, hätte nie dazu kommen sollen in der Erziehung von den beiden, dass der eine so vernachlässigt wird und der andere so betüttelt wird. Und jetzt kann man halt, das ist vielleicht so ein Überlebensmechanismus, den ich für mich mitgenommen habe, so nach dem Motto, wenn dir was Schlechtes passiert, was du nicht beeinflussen kannst, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als irgendwie das Positive daraus zu ziehen und zu gucken, okay, jetzt musste ich irgendwie durch eine Stresssituation, jetzt musste ich durch diese 2 Jahre REF und durch diesen scheiß UPP, aber was konnte ich Positives für mich, für die Zukunft daraus mitnehmen? Und klar, wird keiner sagen, ich habe jetzt gelernt, wie man Aliens die Köpfe abreißt. Schade, hätte vielleicht irgendwann nützlich sein können.
Ganz nice.
Aber ich habe vielleicht gelernt, dass ich in so Stresssituationen irgendwie einen klaren Blick behalten kann. Ich habe gelernt, dass ich irgendwie es geschafft habe, trotzdem zu Sport zu gehen und nicht meine Beziehung beenden musste. Und also es gibt so Dinge, die kann man so für sich positiv rausinterpretieren. Ja. Und das ist eigentlich die einzige Message, die ich, glaube ich, loswerden wollte. So, gar nicht so nach dem Motto, ja, Stress ist cool und wir werden alle hart und sind danach Soldaten, die Aliens bekämpfen, sondern hey, nein. Versuch irgendwie das Positive daraus noch zu sehen, weil was bleibt dir anders übrig?
Genau, da bin ich auch voll bei dir. Genau, es ist ja so, wenn man jetzt, sage ich mal, an realistische Alternativen denkt, dann könnte man ja entweder sagen, so nach dem Motto, halt die Fresse, hör auf zu jammern und hör auf, oder zieh halt durch. So, ne? Das sind halt die beiden Optionen, die es quasi gibt. So, und wenn man sich entscheidet, durchzuziehen, dann kann man sagen, okay, entweder du darfst dich jetzt nicht mehr beschweren oder siehst halt das Positive raus. Und natürlich macht es total viel Sinn, dann zu gucken, okay, was nehme ich eigentlich daraus mit? Nur ich glaube, es gibt manche Situationen, da fällt es einem leichter, positive Sachen rauszuziehen und auch andere. Zum Beispiel, wenn du jetzt das kleine Mädchen, ne, um da bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn du in der Situation sie fragst, wie glücklich bist du darüber, jetzt emotionale Intelligenz zu lernen, dafür, dass deine Eltern dich vernachlässigen, ist natürlich auch so, nicht ganz so geil.
Ja, aber klar,
natürlich kann man sagen, in 20 Jahren ist sie vielleicht dann froh darüber und ist darüber hinweg und so weiter und so fort. Na klar, also natürlich ist es immer besser, sich auf das Positive da zu konzentrieren, als auf das Negative, total. Nur nochmal, um bei meiner heilen Welttheorie zu bleiben, wäre es ja auch ganz geil, wenn man sowas einfach simulieren könnte. Wenn man halt nicht, wenn man nicht hingehen müsste und Kinder sowas durchleben lassen müsste, um emotional intelligent zu werden, sondern wenn man es schaffen würde, Schulungsprogramme zu entwickeln oder so, wo man sagt, hey, wir können irgendwie, du willst emotional intelligenter werden, hier, pass auf, wir haben das und das, diese Schule, geh auf diese Schule und dann bleib da 3 Jahre, mach diese Ausbildung und dann bist du emotional intelligenter. Wäre natürlich viel cooler, als wenn Leute im Kindesalter irgendwie leiden müssten.
Total. Klar,
so, ne? Aber wie du sagst, wenn wir im realistischen Kontext bleiben und sagen, okay, wir können das System gerade nicht verändern, natürlich, dann macht das nur Sinn zu sagen, okay, was nehme ich daraus Positives mit?
Ich meine, der letzte Satz ist der wichtige und entscheidende, wenn du daran nichts ändern kannst.
Genau.
Wenn du was ändern kannst, dann
guck, dass
du, ne? Ja, aber wenn du gefangen bist, dann mach halt Liegestütze jeden Tag und liest die Bibel.
Werd wie Ron Punch Man.
Ja.
Also,
Ja, ich habe das manchmal auf der Arbeit in so Arbeitskontexten, was sich dann irgendwie Leute über Situationen beschweren. Und was ich dann versuche, was dann automatisch kommt, ist, dass ich nach dem Positiven irgendwie suche und dann sage, hey, ja, ist kacke, aber guck mal hier. Und meistens rollen die Leute die Augen, weil die halt in der Situation so viel Stress und so viel Leid empfinden, dass die das gar nicht hören wollen. Und ich denke mir, okay, das war unangemessen. Aber egal.
Ja, das ist ja so, weil man selber da nicht in dem Kontext
ist. Ja,
so,
genau.
Ne? Das ist ja so wie, keine Ahnung, am Anfang von deinem Jobkram, ne? Dann war es auch so, du hast mir da viel von erzählt und du hast da auch echt so ein bisschen gelitten am Anfang. Und ich konnte auch nur mal so sagen, ey, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie Leute mit dir da, du siehst ja die Mimik-Gestik der Leute nicht und dann kann man ja nicht richtig einschätzen, wie das vielleicht so ist. Ne? Und aber klar, es ist natürlich positiv, also ist ja angenehmer, wenn man versucht, irgendwie Lösungen zu finden und so weiter. Ich glaube, man muss dann immer nur aufpassen, wenn du das dann so sagst zu denen, dass das dann nicht so rüberkommt wie, stell dich nicht so an, guck mal, du wirst dadurch krass, weil du kannst dann besser mit Stress umgehen. Also jammer jetzt nicht, sondern appreciate mal. Also wisse zu schätzen, dass du jetzt krass wirst.
Ja, das ist, kannst du den Leuten in der Situation nicht verkaufen, das passt halt einfach nicht, ne? Aber
Willi, meine Frau ist gestorben. Egal, jetzt kannst du damit umgehen, wenn deine Kinder sterben. Ja, du kannst nicht widersprechen.
Ich bin oft genervt durch so komplett halt Schwarz-Weiß-Denker an der Stelle. Voll. So, oh, alles ist doof, das hat wieder nicht geklappt und ich bin so schlecht darin und wie soll ich das jemals schaffen? Ja. Ich denke mir so, lass es. Oder mach es halt und sieh irgendwas Positives da drin, was dir Kraft gibt. So. Und dieses,
Ich finde, da muss man halt so ein bisschen, also um mich auch selbst so ein bisschen jetzt gerade zu rechtfertigen und zu retten in dieser Situation, weil ich finde, ich bin gerade die ganze Zeit so in dieser Haltung, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin so ein harter Jammerlappen, das will ich gar nicht sein. Sondern eher so, man muss, glaube ich, unterscheiden, ob es jetzt so dieses Alltagsgejammere ist, so nach dem Motto, oh, ich muss jetzt wieder bis 4:30 arbeiten, anstatt bis 4:00. Oh, das ist so blöd. Und mein Nachbar hat wieder eine Gehaltserhöhung bekommen und ich nicht. Und ich wollte gerne eine kleine Katze, habe aber eine große Katze bekommen von meinen Eltern zu Weihnachten. So, ne? Das sind so Sachen, wo man sagen kann, ey, ganz ehrlich, ne? Guck noch mal, was du dafür hast. Du hast eine Katze. Mhm. Ob sie klein oder groß ist, ist doch scheißegal. Du hast eine Katze erstmal. Und ich finde, das ist dann aber, wenn wir bei diesen Stresspeaks so sind, das ist dann manchmal aber so Arbeitssituationen. So. Das sind einfach Sachen, wie du sagst, die sind einfach scheiße und dann muss man trotzdem aufpassen, dass man dann nicht die ganze Zeit so, dass man auch von dieser, wie soll ich sagen, von diesem Negativen so erschlagen wird und dann so gehemmt ist und so nach dem Motto, okay, ich laufe mit offenen Augen ins Verderben und krieg's nicht auf die Kette, weil ich so gelähmt bin, sondern man sagt, okay, ich weiß, es ist jetzt scheiße, ich ziehe das Ganze irgendwie durch, cool wird's nicht, aber naja, passt schon irgendwie und ich jammer nicht allen Leuten um mich rum die Ohren voll, außer 30 Minuten im Podcast, I'm sorry.
Ja, aber weißt du, ich meine, das ist so dieses, wenn ich mal so bildlich vorstellen möchte, dann habe ich das Gefühl, manche Leute stehen da und dann wird so eine Seifenblase um die gebildet. Und dann heben die ab. Und dann floaten die so durch die Luft.
Alle schweben hier unten. S-Zitat, Stephen King, der Clown und so.
Voll gut. Mhm. Und dann schwebst du in deiner Bubble und dann fängst du an so, oh, bei den anderen Bubbles ist irgendwie alles schöner. Guck mal, die hat in ihrer Bubble auch eine Katze und die ist so flauschig. Und ich so, ab und zu muss man einfach einer mit so fucking Nadeln da durch und alle mal so platzen lassen.
Auf den Boden holen.
Und alle mal wieder runterkommen. Und dann halt, ne, so manchmal dieser Kontextwechsel. Einfach mal diese Situation zu erleben, wo dir einfach ein 90-jähriger Mann sagt, ey, ich war mit 14 Soldat, was geht ab? Und du denkst dir so, okay, ich war noch nie Soldat, was geht bei dir? Und dann ich so, oh fuck, okay, ich halte jetzt die Klappe. Der Typ hat irgendwelche Leute sterben sehen. Wahrscheinlich, ich habe einfach das Ganze nur in Counter-Strike gesehen. Also, aber ich mir denke, ja, wenn man nochmal die Zeitgeschichte nochmal so ein bisschen reflektiert und mal so, ich sag ja nicht, dass es uns schlecht gehen muss, in keinster Weise. Ich denke mir, okay,
trotzdem
wer bin ich jetzt zu jammern? Ne? Und ich finde halt Gejammer einfach nervig und deswegen versuche ich halt selbst da irgendwie Abstand von zu nehmen, wenn ich kann. Ich sag nicht, dass ich nie rumheule, das stimmt nicht. Ich habe so viele Situationen im Leben, wo ich mich über Sachen beschwere, wo ich dann aber Gott sei Dank immer irgendwen hab, der dann sagt, Alter, komm mal klar. Und ich mir denke, ja, du hast recht, ich bin gerade schon wieder in der Bubble ganz, ganz weit oben.
Man kommt da automatisch so rein. Ne? Und man dann erst so eine Woche oder einen Tag später manchmal, ach shit, ja, so war ich dann da in dem Moment vielleicht.
Ja. Ne? Aber so und Bottomline, ne, wir haben es ja am Anfang irgendwie auch schon gesagt, ey, wir haben eine super geile Zeit erwischt, uns geht's allen gut, wir haben alle, was wir brauchen, niemand leidet irgendwie gerade aus dem Bekanntenkreis unter irgendwelchen Dingen. Also jeder hat irgendwie alles gefühlt da. Also was kann's Schöneres geben?
Ja. Wobei, da finde ich noch ganz spannend, gerade um nochmal so einen kleinen Twist damit reinzubringen, ist ja trotzdem spannend, auch wenn man sich darüber unterhalten kann, ist Burnout jetzt so eine Modeerscheinung, bla, es wird jetzt diagnostiziert, deswegen haben es alle, ist ja trotzdem so ein bisschen signifikant und interessant, wie viele Leute gerade relativ früh aus dem Job ausscheiden und so. Das heißt, wir sind in der Zeit, wo es uns eigentlich total gut geht, aber trotzdem sind da irgendwelche Anzeichen, die uns zeigen, so richtig gesund ist quasi die Psyche der Menschen gerade nicht. So, wenn man überlegt, wie viele Leute jetzt zum Psychiater vielleicht gehen und Psychologen, was ja auch irgendwie cool ist, dass das mittlerweile irgendwie angesehener ist und nicht mehr so verpönt. Das kann natürlich auch ein Grund sein, dass jetzt mehr Leute hingehen, weil es halt nicht mehr so ist, okay, du bist irre, deswegen gehst du zum Psychologen und du bist halt dann irgendwie verpönt. Das heißt, ich könnte mir halt auch vorstellen, also was soll ich sagen, also eher so die These, ich glaube, das klingt vielleicht hart, aber ich glaube, dass sich so jemand in so einer Kindersoldatenrolle kann sich genauso schlecht fühlen. Ist also jemand heute, dem es jetzt irgendwie mit 50 im Beruf, sage ich mal, irgendwie total grottenschlecht geht, der kann sich genauso schlecht fühlen wie damals der 14-jährige Kindersoldat. Weil du kannst ja Gefühle nicht skalieren. Du kannst ja nicht sagen, der fühlt sich jetzt 10 schlecht und der andere fühlt sich 6 schlecht. Sondern es ist, sag ich mal, wenn du jetzt, das wird so ein bisschen makaber gerade, aber wenn du jetzt, sag ich mal, Leute vor ihrem Selbstmord fragst, wie geht's dir gerade, dann werden die wahrscheinlich alle sagen, relativ beschissen. So, und nicht der eine, naja, eigentlich ganz okay. So. Und wie diese Situation gekommen sind, können ja unterschiedlich sein. Ja, ja. Manche würden man von außen sagen, das ist ja ein guter Grund, sich umzubringen. Keine Ahnung, die ganze Familie wurde ja schon, ach Gott, naja, angenommen, die ganze Familie ist gestorben. So, okay, würde man jetzt vielleicht so im gesellschaftlichen Kontext sagen, naja, kann ich verstehen, dass er keinen Bock mehr hat. Hm. Und der andere hat vielleicht nur seinen Job verloren. So, wo man dann sagen würde, was stellt der sich denn so an? Ist der dumm, sich deswegen so? Und was aus dieser komischen, makabren Geschichte ich eigentlich nur sagen möchte, ist, dass es, glaube ich, immer schwer ist, für Außenstehende nachzuempfinden, wie wirklich die Gefühlslage in der Person ist. Und ich glaube, dass Gefühle ganz schnell so dunkel werden können, aus auch relativ belanglosen Kontexten, sage ich mal. Also auch wenn Job verlieren und so jetzt nicht belanglos ist, aber ich glaube...
Eigentlich schon. In Deutschland schon.
Eigentlich tatsächlich. Aber,
du hast ein ultimatives Backup. Du hast
ja, trotzdem. Aber worauf ich hinaus möchte ist, du weißt ja nie, wie die Person sich da fühlt mit diesem Job verlieren. Klar kann man die realistisch einordnen und kann dann sagen, ey, ganz ehrlich, guck mal, du hast eine Sicherheit, du hast noch eine Familie, alles cool. Aber trotzdem kann das ja sein, dass die Person sich in dem Moment gar nicht jammerig, gar nicht unrealistisch, gar nicht irgendwie
wirklich einfach beschissen
fühlt. Und das mag die unterschiedlichsten Gründe haben, aber die kann man nie nachvollziehen. Das sind
chemische Reaktionen. So nach dem Motto, die eigenen Erwartungshaltungen sind aber so krass und dass selbst so ein belangloser Job, der dann wegfällt, irgendwie komplett das eigene Selbstbild zerstört.
Genau,
und
man deswegen weil du die ganze Zeit so unrealistisch gelebt hast oder du hast eh schon so ein schlechtes Selbstwertgefühl, dass das quasi dieser Tip over the Edge war, so nach dem Motto, okay, jetzt ist wirklich alles vorbei, ich kann gar nichts und so. Und deswegen muss man, glaube ich, immer nur, das wolltest du gar nicht sagen, nur als kleines Gegenstatement noch, was du gerade gesagt hast, so, ne, du meinst, allen geht es eigentlich gut und eigentlich dürfen wir uns nicht beschweren, weil uns geht es super gut. Glaube ich halt, dass es auch in dieser guten, heilen Welt vielleicht sogar manchmal dadurch, dass es gerade eigentlich so diese Stimmung herrscht, eigentlich darf es keinem so richtig schlecht gehen, auch gerade in Deutschland nicht, wie du es gerade gesagt hast, dass wenn es einem dann schlecht geht, dass man dann sich damit so ein bisschen einigelt, schlecht fühlt und dann in so eine Spirale kommt, dass man sich dann auch noch vor sich selbst rechtfertigt, so nach dem Motto, guck mal, jetzt höre ich diesen Podcast und die sagen auch, ja, eigentlich darf es einem nicht schlecht gehen, aber mir geht's doch schlecht, aber warum geht's mir schlecht? Und irgendwie, ja, so Gefühle sind halt leider oft nicht so kontrollierbar und selbst wenn man sie realistisch einordnet, können die einem manchmal ganz schön tief runterreißen bis hin zu schlimmen Sachen.
Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel...
Das sollte auch gar nicht jetzt
das anders heißen. Nee, aber du hast völlig recht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn meine Aussage war, uns geht's allen gut im Vergleich zu was? Im Vergleich zu vielleicht irgendeinem Land auf der Welt, wo du keine Meinungsfreiheit hast, wo Leute hungern, wo Leute gefoltert werden. Im Vergleich dazu geht's uns allen gut. Ich habe jetzt nicht gesagt, uns geht's im Vergleich zu den Düsseldorfern gut, ne? Die vielleicht Pro-Kopf-Einkommen höher sind, die vielleicht mehr Louis-Bags im Schrank haben und denen es vielleicht insgesamt besser geht. Also klar, ich glaube halt, du kannst halt in deinem Mikrokosmos, wenn ich jetzt nur mal meine Nachbarschaft nehme oder nur die Stadt, in der ich wohne, über meinen Freundeskreis, da, wenn du den Vergleich halt ziehst, da kannst du ganz viele Unterschiede feststellen. Der eine hat viel mehr Geld, der andere ist viel gesünder, die hat 7 Kinder, ich habe nur 1 oder ich habe gar keins. Also man kann sich 1000 Dinge raussuchen, an denen man dann Vergleiche zieht und kann sich dadurch halt voll viel negative Energie aufladen und dann sagen, ja, mein Leben ist beschissen. Und wenn du halt einen anderen Kontext hast, eine andere Referenz, dann denkst du dir, wow, mir geht's so großartig, ich gehöre zu den reichsten Menschen der Welt. Ich bin
aber genau dagegen wollte ich ja sprechen. Genau das sehe ich ja nicht so. Genau an dem Punkt sage ich ja, das glaube ich eben nicht, sondern ich glaube, dass jemand, der jetzt, also...
Ich sage ja nicht, dass du das, dass es so einfach ist, das bewusst zu machen, sagen, hey, ich nehme einfach eine andere Referenzgröße und dann geht's mir wieder gut. Ich glaube, das ist nichts, was man so steuert, sondern das ist unbewusst. Die Referenzgröße suchst du dir ja nicht bewusst.
Du meinst es rational, also rational gesehen wäre es quasi so.
Könntest du dich hinsetzen, auf ein Blatt Papier mal und sagen, eigentlich geht's mir gut, wenn du Statistiken nimmst weltweit, ich lebe lange und...
Von harten Fakten
aber her, das ist ja nicht, wie die Welt wie der Mensch funktioniert. Ja. Der Mensch sucht sich ja seine eigenen Referenzpunkte eher random oder die passieren einfach und dann kannst du dich halt, obwohl es dir gut geht, objektiv betrachten, kannst dich als schlechtester, schlimmster, kleinster Mensch der Welt fühlen, weil du halt denkst, okay, meine Referenzpunkte sind halt meine Nachbarn oder wer auch immer.
Ich glaube nicht mal, weil du das denkst, dass das deine Referenzpunkte sind, sondern ich glaube, du kannst dich wirklich so schlecht fühlen wie jemand, der in Guantanamo gefoltert wird, weil einfach Gefühle sind. Und ich glaube, dass du hier in Deutschland, auch wenn die Referenzgröße Guantanamo-Häftling ist, kannst du das nicht unterscheiden, sondern du fühlst dich einfach scheiße.
Ja, weil du es halt nicht bewusst machst.
Genau.
Ich glaube, du suchst du steuerst ja deine Gefühle nicht aktiv und sagst, hey, ich fühle mich jetzt gut. Sondern du siehst irgendwas, du siehst irgendwen auf der Straße, eine andere Person und denkst dir, oh Mann, ich bin ein Loser. Ich bin so schlecht. Vielleicht nimmst du das auch gar nicht bewusst wahr, aber du fühlst es einfach in dem Moment. Und du kannst es vielleicht auch gar nicht zuordnen, warum du das Gefühl hast. Und deswegen bin ich ja, das war jetzt gar kein...
Ja, das klang so,
Ich wollte jetzt sagen, es ist halt nichts, was du steuerst und dir sagst, hey, ich fühle mich jetzt gut, weil ich nehme jetzt einen anderen Referenzpunkt. Ding. Glücksgefühle. Das, das ist ja nichts, was du aktiv steuerst, sondern.
Das wäre halt voll geil, wenn das so einfach wäre.
Ja, aber das ist halt so.
Guck dir Leid an. Ah, dann geht's dir gut.
Aber manchmal, ich glaube, das kann halt helfen, wenn man regelmäßig halt, wenn man sich schlecht fühlt, nochmal dann anfängt zu reflektieren und überlegt, warum fühle ich mich eigentlich schlecht und so ein bisschen auf Selbsterkundungsreise geht und dann versucht, sich selbst irgendwie ein bisschen besser kennenzulernen. Genau,
so Wertschätzungsübungen auch machen, sagt dem Motto, hey, wofür bin ich denn dankbar? Und
dann gibt's ja, genau.
So, kann man auch so Dankbarkeitsbüchlein ausfüllen.
Es gibt diese Daily, so Tagebuchstil, genau, ne? Also jeden Tag so, aufschreiben.
Genau, wofür bin ich eigentlich dankbar, ja. Ne? So, ne? Ja, genau. Also das sind ja natürlich so Sachen, die das so ein bisschen trainieren können, so nach dem Motto, hey, du siehst irgendwie alles immer so ein bisschen melancholisch, du bist irgendwie so, also ne, weiß ich nicht, du schrappst, sag ich mal, so Richtung Depression, weil du irgendwie das Gefühl hast, also ja. So nach dem Motto, hey, ich habe so depressive Stimmung, irgendwie ist das Wetter schlecht und ich habe kein Vitamin E und nee, aber so, ja. Alles läuft irgendwie nicht so richtig gut, dass man wieder den Fokus der eigenen Aufmerksamkeit quasi weglenkt von diesem Negativen, weil das Negative ist zwar immer noch da, das wird dadurch nicht weniger, aber dass man vielleicht mehr einfach die eigene Wahrnehmung darauf schult, zu gucken, okay, aber was habe ich denn eigentlich so? Ja. Das ist ja das, was ich bei, um jetzt noch ein letztes Mal zu der Schule zu gehen, was ich immer das Gefühl habe, weswegen diese Referendare, die quasi schon Kinder haben und Familien haben, die haben in meinen Augen einen Nachteil und einen Vorteil. Den Nachteil im Sinne, dass sie halt nochmal harte zusätzliche Belastung haben im Vergleich zu mir, dass die halt sagen, okay, ich muss mich um meine Kinder kümmern, ja. Ich kann nicht so wie ich, ja, ich bestelle mir jetzt 2 Tage lang Essen und quasi nicht, zieh mir nicht mehr als eine Unterhose an und sitze am Schreibtisch so ungefähr und gammel hier vor mich hin. Das kannst du dann einfach nicht, sondern du hast Verpflichtungen, die ich nicht mal mir vorstellen kann, so ungefähr. Und das ist quasi so der, wie soll ich sagen, der Nachteil. Aber ich glaube, daraus kann man auch ganz viel Kraft ziehen, in dem Sinne, dass man sagen kann, hey, ganz ehrlich, so ein UPP, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe doch schon Dinge erreicht, ich weiß, wo meine Heimat ist, ich weiß, dass ich glücklich bin, meine Familie liebt mich auch, wenn ich jetzt nicht diese Scheißprüfung bestehe, mache ich ja was anderes. So, also außer du hast den Druck irgendwie, ich kann meine Familie sonst nicht ernähren und so, das sind nochmal ganz andere Punkte, aber dass du einfach eine ganz andere Basis hast, von der du für dich selbst auch argumentieren kannst, warum es dir eben gut geht, in diesem Dankbarkeitsding eben so. Ne? Das finde ich nochmal ganz, 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 ganz spannend, wie da verschiedene Kontexte, auch verschiedene, wie soll ich sagen, Herangehensweisen an so einen Ref vielleicht auch zeigen können. Ob man das immer so bewusst wahrnimmt, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass dann diese, sag ich mal, Elternreferendare immer hingehen und sagen, aber hey, ich weiß doch, ich habe Kinder und mir geht's gut und deswegen ist alles cool und das Ref macht mir nichts. Aber diese objektive Sichtweise würde wieder zeigen, okay, aber eigentlich hast du Sachen, auf die du stolz sein kannst, die cool sind und so weiter.
Hey, du kannst dir deinen Beruf aussuchen.
Ja. Yeah.
Ja. Hä? Kann doch jeder. Nee. Kann nicht jeder. Ja, ich finde es halt ganz spannend, was du angesprochen hast, diese Tagebücher zum Beispiel oder
Meditation,
das sind alles so Dinge, ich finde, so ein Ref kann ja auch einfach in diesen 2 Jahren eine Chance geben, Methoden.
So zu zerbrechen, dass du die Methoden suchen musst.
Ja, nein, aber genau so meine ich das. Ja. Methoden zu testen für dich selber, die dir dabei helfen, mit der Situation umzugehen. Weil niemand geht aus der Schule, aus der Uni raus und sagt, hey, wenn ich Stress empfinde, dann mache ich dies oder jenes. Mhm. Viele können das einfach nicht, haben keine Ahnung, was es da alles gibt. Und jetzt kannst du wieder das Positive nehmen und sagen, hey, das ist eine Scheißzeit, 2 Jahre irgendwie Dauerstress. Hey, aber ich habe in dieser Zeit gelernt, welche Methoden für mich funktionieren. Ja. Das heißt, ich meditiere, ich gehe joggen, ich achte auf das, was ich esse oder ich mache dies oder jenes. Ich
weine sehr viel.
Ich weine sehr viel. Kann ja auch legitim sein. Einmal in der Mittagspause kurz weinen gehen. Hey, warum nicht? Wenn es für mich funktioniert, mach es nur im stillen Kämmerlein.
Peter, Sie haben so rote Augen. Ja, ich bin allergisch.
Allergisch gegen Stress. Ja, das können ja 1000 Dinge sein. Ich habe zum Beispiel gestern mal was ganz Spannendes gelesen zum Thema, wie breche ich das Fasten richtig? Und dann waren so 3 Dinge aufgeführt. Und wenn du zum Beispiel, weiß ich, zu viele Kohlenhydrate isst und von den Stoffen zu viel futterst, dann fühlst du dich wahrscheinlich danach so und so. Also das heißt, selbst das, was du isst, ne, nach gewissen Zeiten hat Auswirkungen darauf, ob du dich dann ob du dann vielleicht danach gestresst bist, ob wie dein Blutzucker ist. Ob
wirklich ein Glücksgefühl eintritt oder so.
Zum Beispiel war die Aussage, wenn du zum Beispiel Milchprodukte isst, direkt während der Zeit des Fastenbrechens, dann wirst du wahrscheinlich ein dickes Down erleben und dein Bauch wird richtig aufblähen ohne Ende. Und dann, wenn man das halt auch über sich weiß, zusätzlich zu diesen ganzen Stressbewältigungsmethoden, dann kann selbst so eine Kleinigkeit wie, was esse ich eigentlich in der Mittagspause während des Refs, darüber entscheiden, ob du am Nachmittag ein cooler Lehrer bist oder ob du dann dich total dreckig fühlst, weil du eigentlich am liebsten auf Toilette gehen würdest, aber dich nicht traust, weil du musst ja Unterricht machen. Also die Kleinigkeiten, die den wichtigen Tag entscheidend dann prägen. Und
klar, man kann so viele Stellschrauben irgendwie stellen, um zu gucken, wenn man da halt Ja, ich glaube, es ist immer leichter, das quasi in der Ruhephase zu planen, um dann in der Stressphase anzufinden. Ich glaube, in der Stressphase das zu sehen, ist immer total schwer, dass man dann sagt, okay, jetzt bin ich gestresst. Zusätzlich lerne ich jetzt meditieren und gucke mir das irgendwie an und so. Ja. Weil das in der Situation denkst du ja, du musst eigentlich alle Zeit darauf verwenden. Deswegen eigentlich ist ja vielleicht so ein Tipp oder sowas, was man irgendwie machen sollte, dass man sich eigentlich vor der Stresssituation, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt ins Ref, jetzt habe ich gerade irgendwie ein bisschen Muße, ich überlege mir jetzt schon mal so 1, 3, 4, 5 Strategien, die ich vielleicht anwenden kann, um auszuprobieren und die teste ich in dieser Phase. Also dann wäre man natürlich super wissenschaftlich, also dann würde man quasi das Ganze noch irgendwie noch mehr rationalisieren. Aber das könnte natürlich so ein bisschen helfen, so vom Abi oder so, wenn man sagt, okay, Abi wird halt irgendwie jetzt eine stressige Zeit vielleicht und ich mache mir eine To-Do-Liste, wie ich meinen Tag strukturiere, ich setze mir da rein, okay, ich gehe einmal am Tag irgendwie laufen und so. Wobei man aber auch immer aufpassen muss, dass die eine Sache, diese, sag ich mal, die Entspannungsübung einen nicht noch mehr stressen. Nach dem Motto, oh, jetzt habe ich es verkackt heute zu meditieren, ich bin ein ganz schlechter Mensch, jetzt kann ich nicht mal das mehr machen. So, da gibt es ja auch vielen Leuten mit Sport, ne, so, dass man immer sagt, ja, Sport tut mir total gut, wenn ich irgendwie Stress habe. Ja, toll, aber wenn du so gestresst bist, dass du nicht mal die Zeit dafür findest, dann tut es dir auch nicht gut, dir das einzubauen und dann nicht zu machen. Dann macht es noch mehr Stress.
Ja, ich finde es halt schwierig. Auf der einen Seite ist es cool, wenn man das irgendwie schafft, vor der Stresssituation sich vorzubereiten. Ich glaube aber, da ist so ein bisschen die, da sieht man selbst die Notwendigkeit nicht so sehr.
Ja, voll.
Warum sollte ich jetzt Tagebuch schreiben? Ich bin noch, ist alles cool, so nach dem Motto. Ich glaube, am allercoolsten ist, wenn man das halt einfach so als Lebensaufgabe parallel neben sich laufen lässt und sagt, hey, ich entwickle einfach Gewohnheiten für mich selbst oder ich habe vielleicht schon Gewohnheiten.
Macht ja jeder, also irgendwer hat ja schon unterbewusst irgendwelche.
Genau, und achtet da so ein bisschen mehr drauf, was für Gewohnheiten könnten mir helfen. Ne? Also okay, eine Gewohnheit, regelmäßig Stress zu Sport zu machen, um gewappnet zu sein für Stresssituationen, aber auch um einfach gut auszusehen. Why not? Ne? Aber ich glaube nicht, dass du das so, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, okay, mich erwartet in 7 Wochen eine Stressphase. Ich fange jetzt an, mein Sportprogramm umzustellen. Ich glaube,
ist es einfach witzig, aber könnte man ja, wenn man so argumentiert, wie du das gemacht hast, so nach dem Motto, hätte ich jetzt ja aus der Masterarbeit lernen können, okay, sowas nervt mich irgendwie hart, ich nehme mir daraus jetzt mit, okay, das Meditieren und so weiter und so fort, werde ich das nächste Mal vor der UPP quasi, wo ich weiß, da kommt wieder eine Stressphase, werde ich darauf wieder zurückgreifen, werde nochmal gucken, gibt es da irgendwelche Änderungen. So, es dauert ja 3, 4 Stunden, liest man sich ja da irgendwie maximal halbe Stunde, lest dir irgendeine App runter, fertig und sagst dann, okay, das werde ich jetzt vielleicht mal ausprobieren, weil ich weiß, jetzt wird es keine geile Zeit. Ja. Es ging ja nicht darum, dass man jetzt, weiß ich nicht, langjährige Studien anlegt und so, aber so könnte man das ja im Prinzip machen, wie du gesagt hast am Anfang. So ein bisschen.
Ja. Machst du was?
Nee, ich habe alles probiert. Also das ist so, Chiara hat mich zu allem mal verpflichtet, so nach dem Motto, hey, mach doch To-Do-Listen, hey, schreib doch mal auf, was irgendwie gerade positiv ist, hey, meditiere mit mir, hey, geh mit zum Yoga. Ja, okay, Yoga mache ich. Aber das hat eigentlich nichts mit Stress zu tun, das ist einfach nur ein cooler Sport. Sondern bei mir ist es tatsächlich auch eher dieses, was ich nicht mache, was mich eigentlich eher traurig macht. Also sag ich mal so, das Ref läuft ja mittlerweile, also am Anfang, so die ersten 1, 2 Monate, 3, 4 Monate, weiß ich nicht genau, waren halt scheiße, da habe ich auch wirklich viel gejammert. So, aber danach lief es ja super, weil die Rückmeldungen waren cool, die Schüler waren super, alles war total cool. Und jetzt und dann, aber vor UBs waren dann immer diese Stresspeaks, wo ich dann auch einfach dieses Wochenende vor dem UB dann hier saß und dann auch echt, also ja, vielleicht auch geweint habe, mal zwischendurch, ne, wo ich halt echt, wo man dann einfach so dieses, alles bricht so bei einem zusammen, man ist einfach so abgefuckt davon. Nicht mal irgendwie, das kann man ja nicht mal zusammenfassen in, okay, Angst ist nicht zu schaffen und so, ich kann es nicht mal rational irgendwie erklären, das ist einfach nur dieser Druck, dieses ich muss jetzt dafür arbeiten und das wird überprüft und keine Ahnung, was genau ist, auf jeden Fall scheiße. Und da habe ich dann auch versucht zu meditieren und so, für mich war es aber immer mehr dieses, vielleicht habe ich es mir auch nur eingeredet, dass ich das Gefühl habe, dass ich eher so der Typ bin, ich schiebe die Sachen so weit auf, bis harter Stress da ist, dann habe ich dieses eine Wochenende Stress und dann verbringst du aber auch dieses ganze Wochenende an dem scheiß Schreibtisch und machst diese scheiß Aufgabe und lass dich nicht ablenken mit irgendeiner scheiß Meditation, mit irgendwie Kochen, mach einfach diesen Kram und dann bist du fertig. So. Das ist im Prinzip meine Strategie, die nicht gesund ist vielleicht, aber es ist meine Strategie,
die ich gelernt habe. Ja, aber sie funktioniert halt gut, weil es halt, weil, wie du es beschrieben hast, sind ja bisher immer so Momente gewesen, wo der Stress irgendwie dann relativ also auf den Punkt da ist für eine gewisse Zeit, die nicht lang ist.
Genau.
Ist ja kein dauerhafter Stress, also muss ja nicht dauerhaft irgendwie gucken. Ich glaube, diese ganzen Sachen wie, ich baue jetzt irgendwie Meditationsübungen ein und so, das ist halt, wenn du irgendwie merkst, okay, ich habe wirklich Dauerbelastung, ist das nicht diese eine Wochenende, sondern die nächsten 5 Jahre werden so. Dann musst du, glaube ich, anders agieren.
Das hätte ich vielleicht machen können, wenn ich jetzt das Ref auch anders angegangen wäre.
Genau, wenn du mit dem Ref irgendwie nicht klargekommen wärst.
Genau, und ich plane meine UBs irgendwie langfristig und ich mache mir jetzt schon mal Gedanken darüber und so. So bin ich halt nicht.
Ja. Aber das, also, die Situation fordert es ja auch nicht. Mhm. Also du musst ja nicht jeden Tag eine UPP machen, jeden Tag die nächsten 2 Jahre lang, sondern es ist dieser eine Tag. Mhm. Was wiederum ermöglicht zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal Hard Crunch Time davor, 1-2 Wochen und dann ist gut.
Ja. Und wenn ich jetzt merken würde, dass mich der ganze Unterricht so jeden Tag irgendwie stressen würde, dann wäre es sinnvoll, vielleicht sowas mal in der Mittagspause irgendwie einzubauen, bevor ich in die Mensa gehe, irgendwie 10 Minuten irgendwie ein bisschen meditieren und so. Klar, das wären auch Sachen, die ich gar nicht irgendwie verpönen würde oder gar nicht unrealistisch fände und so. Aber das läuft halt zum Glück alles wie immer. Das ist, wie du sagst, da sind wir irgendwie so ein bisschen privilegiert, da haben wir einfach Glück gehabt, dass wir es irgendwie so mitbekommen haben, dass solche Sachen einfach ganz gut laufen, dass der Tag selbst dann einfach cool ist. Sobald es in die Schule geht, macht es einfach Spaß und ist toll bis zum Ende. Und die Zeit am Schreibtisch ist mittlerweile auch in Ordnung und so. Man hat es irgendwie gelernt. Ne? Durch den Stress hat man das gelernt, irgendwie damit umzugehen. aber trotzdem weiß ich durch diese Zeiten aber, was es für Methoden quasi gibt.
Und du hast viele verschiedene Sachen ausprobiert und gemerkt, hey, ist okay, aber es ist nichts für mich. Und das ist ja auch entscheidend. Ja. Es geht ja nicht darum zu sagen, hey, es gibt auf der Welt 10 Methoden. Ich habe 10 Methoden gemacht und ich mache sie dauerhaft.
Genau.
Also du musst gucken für dich, was brauche ich in welcher Situation und was funktioniert für mich. Und es ist ja völlig legitim zu sagen, ist alles Bullshit, ich komme klar.
Weil These, ich glaube, man kann sich auch in diesen ganzen Entspannungssachen und selbst Optimierung, aber sondern eher auch so dieses Selbstkennenlernübung und so, auch ein bisschen verlieren, sodass man sagt, okay, ich stehe jeden Morgen um 4 auf, dann gehe ich irgendwie eine halbe Stunde joggen, dann meditiere ich 10 Minuten, dann mache ich Yoga, dann mache ich mir einen Tee, weil mir der gut tut, dann setze ich mich mit dem Tee auf jeden Fall auf die Terrasse und so, also so hart ritualisiert alles und dann baut man sich in jede Situation irgendwie noch so kleine Übungen ein. Kann für viele funktionieren, kann vielleicht funktionieren, aber da würde ich so ein bisschen die These aufstellen, dass man da auch dann so vielleicht ein bisschen, wie soll ich das richtig formulieren, dass man so ein bisschen den Blick für das Wesentliche wirklich verliert, sondern sich dann so ein bisschen flüchtet, so nach dem Motto, naja, mir kann es ja gar nicht schlecht gehen, weil ich mache ja all diese Sachen. Das heißt, mir muss es ja gut gehen und dadurch blendest du vielleicht Probleme oder Sachen aus, die du vielleicht gerne angehen würdest oder so, weil du halt sagst, okay, nee, ich mache ja alles. Also ich mache ja so Übungen, wo drauf steht, wenn du diese Übung machst, geht es dir danach besser. Meditation.
Ja, aber genau das ist halt so, ne? Die Fehlinterpretation.
Genau.
Die Übung hilft dir, absolut, Erkenntnisse zu gewinnen.
Absolut, ja.
Und du musst die Erkenntnisse dann auch nutzen für dich. Und du musst diese extra Meile musst du laufen, du musst diese Reflexionsmomente haben. Nur weil du jeden Tag aufschreibst, wie es dir geht, geht es dir dadurch nicht besser, sondern du schreibst es erstmal nur auf. Und wenn du dann aber nicht hingehst und diese Tage nochmal Revue passieren lässt, mal nachguckst, wie ging es mir da und überlegst, warum war es so, dann hast du eigentlich gar nichts gewonnen. Also kannst du jeden Tag meditieren, aber wenn du nach der Meditation keinen Gedanken daran verschwendest oder während der Meditation nicht irgendwie irgendeinen Erkenntnismoment hast, dann hast du einfach nur meditiert. Was auch okay ist, aber du wirst dich dadurch nicht besser fühlen im ersten Moment. Von daher bin ich voll bei dir. Du kannst halt so den ultimativen Routineplan machen, wie er bei jeder Instagram-Celebrity irgendwie steht. Aber dadurch wirst du erstmal wahrscheinlich nicht viel ändern.
Ne? Das ist nämlich das, weil dein Beispiel eben mit den Blasen war ja ganz schön. Da musste ich sofort an Instagram denken. So diese ganzen Blasen, in denen alle eingeschossen sind, halt im Prinzip Instagram-Profile. Und du siehst diese Instagram-Profile jeden Tag und fühlst dich dann irgendwie schlechter oder nicht gut und so. Und da gibt es ja immer so dieses, hey, mach doch das, dann geht's dir auf jeden Fall gut und mir hilft total.
Dieser Detox-Tee, wenn du jetzt kaufst, 10% Rabatt mit Eileen 17.
Und irgendwie, keine Ahnung, ich esse immer jeden Tag 3x3 von diesen Samen, 7 von diesen Nüssen und wenn du das jeden Morgen isst, dann geht's mir ja total gut. Und dann,
aber das ist so.
Dann sieht die Person auch noch mega krass aus und dann willst du genauso sein wie sie und denkst dann, okay, wenn ich das auf mich anwende, dann funktioniert das auch. Aber nein, so tut's halt nicht.
Ja, und du musst halt für dich selber ausprobieren, ob diese fucking Chia-Samen dir helfen oder ob du davon Blähungen bekommst.
Genau, so, absolut. Und dein Ziel sollte halt dann nicht sein, okay, ich will so sein wie die Person, sondern ich nutze, also so kann man Instagram ja vielleicht auch positiv nutzen, so nach dem Motto, okay, ich sehe bei dieser Person, dass sie irgendwas tut, damit sie morgens einen guten Start in den Tag hat. Bei ihr ist es das probiere ich aus, reflektiere und sage, hilft mir das auch? Ja. Oder sage ich jetzt nur, dass das lecker ist, weil das überall steht, dass grüne Smoothies voll geil sind. und wenn man quasi zur Erkenntnis kommt, okay, naja, für mich ist es eigentlich gar nicht so geil, dann kann man ja trotzdem noch daraus gewonnen haben, okay, aber ich gucke, dass ich morgens vielleicht irgendwas esse, was mich glücklich macht. Deswegen esse ich jeden Morgen Schokolade. Mein Gott, aber deswegen, dass man so ein bisschen.
Herr Pelzer sagt, Schokolade zum Frühstück ist legitim und macht glücklich.
So, dass man quasi so Selbsterkenntnismomente hat, dass man die sich schafft. Ich glaube, das ist so, die Lösung von eigentlich fast allen Problemen, dass man sagt, okay, ich gucke auch wirklich hin auf die Probleme, die ich habe, ja, auf die Sachen, die ich lösen will und verschließe nicht meine Augen davor, indem ich mich irgendwie krass wegschieße am Wochenende, indem ich irgendwie in Instagram-Welten abdrifte, die ich eh nie erreichen werde, mhm, oder was weiß ich nicht, indem ich irgendwelche Ziele verfolge, die unrealistisch sind. Dass man immer guckt, okay, wo bin ich gerade, was tut mir wirklich gut, und dann muss es ja auch nicht immer Sachen sein, die Namen haben, wie Meditation, denn man kann ja auch Mischungen machen, man kann ja auch selbst was sich ausdenken.
In die Ecke stellen und einfach, ja, die Wand anstarren,
genau, wenn es für dich funktioniert.
Wenn es nicht funktioniert,
unter der Dusche zu sitzen, zu weinen und Kekse zu essen, dann tu's.
Ey, Kekse unter der Dusche macht so gar keinen Sinn, weil die krümmeln dir einfach weg in den Abfluss.
Keine Ahnung.
Aber was ich halt ganz geil finde an Instagram als Beispiel, aber auch an anderen Sachen.
Ich weiß, was du geil findest an Instagram.
Du siehst den Optionsraum.
Entschuldigung.
Ey, es gibt ungefähr, wenn ich jetzt nur mal Ernährung nehme,
ja,
es gibt ungefähr 7 Quadrilliarden unterschiedliche Ernährungsweisen.
Blogger und so.
Also es gibt einen Experten, der dir erklärt, wie und warum das am besten funktioniert. Und ich sage ja auch gar nicht, dass es falsch ist, sondern ich denke mir halt, ja, jeder Mensch funktioniert halt anders ein bisschen. Und das eine funktioniert für den einen und die Diät funktioniert für die andere gut. Und ich habe einfach, ich sehe einfach die Vielfalt und kann Sachen für mich ausprobieren und kann dann wählen, was für mich funktioniert.
Genau.
Und egal, ob du jetzt Low Carb, High Carb, Low Fat, High Fat, Only Schokolade, Meat, gar kein Schokolade. Meat, Schokolade zum Frühstück oder Schokolade im Schlaf. Am Ende zählt, was für dich irgendwie läuft. Ja. Und ja, ich glaube, deswegen bin ich halt so auch so experimentierfreudig an der Stelle, weil ich merke, okay, da hat einer gepredigt, isst jeden Tag Rohkost und ich esse das und sitze danach auf Klo und denke mir so,
nope,
doesn't work.
That's not sounds my good, way.
Doesn't work. Und dann, okay, dann probierst halt dieses andere Ding mal aus oder verzichtest mal darauf, aber isst total voll viel davon und das alles nur, um herauszufinden, was funktioniert denn für mich?
Voll. Und da sind wir auch wieder bei dem, was du eben gesagt hast, dass wir in so einer heilen Welt leben quasi gerade, dass wir die Chance haben, dass wir überhaupt sagen können, ey, ich probiere das aus, weil ich mir das, sag ich mal, leisten kann, dass ich mal jetzt einfach nur das mir kaufe und irgendwie, dann ist es halt so, oder ich probiere das mal aus, auch wenn da draufsteht, Fettwerbung und irgendwie, keine Ahnung, Detox-Tee, vielleicht schmeckt der ja geil, vielleicht ist es ja genau das, was ich auch cool finde, obwohl das irgendwie eine komische, gesponserte Werbung ist und man sich denkt, oh Gott, was ist das für ein komischer Scheiß, ja, wenn man das mal probieren will, dann probier's halt, aber nur ganz kurz, natürlich möchte man auch die mahnenden Worte kurz dann da quasi reinbringen, so, dass es natürlich auch so voll viele selbsternannte Food-Experten gibt, die halt dann ganz schnell so Leuten den Kopf verdrehen können und so nach dem Motto, hey, guck mich an, ich bin mega geil und jetzt vor der Kamera esse ich das und das, aber du weißt nicht, was die Person wirklich quasi isst, vielleicht gar nichts, damit sie so hart dünn ist, aber sie tut vor der Kamera so, als würde sie das die ganze Zeit essen und ist voll happy und danach spuckt sie es vielleicht aus, das heißt, man sieht natürlich auch immer nur so einen Blickwinkel und man muss immer sehen, okay, das ist halt harte Werbung, aber die trotzdem inspirierend sein kann, um Sachen auszuprobieren, weil du halt diese große Varietät hast.
Ja, aber nur nachmachen hilft halt nicht, ne? Einfach, sondern selber gucken, wie funktioniert es für mich.
Das ist, schalt deine Birne halt an.
Ja.
Bing, bing.
Es leuchtet.
Oh, wie bei DuckTales gab es doch damals diesen, oh Gott, weißt du, es gab doch diesen Roboter, hat der nicht so eine Birne, Daniel Düsentrieb, der hat doch so eine kleine Glühbirne mit so Beinen und so. Und
hier bin ich nicht, bin ich nicht im Game.
Okay,
Daniel.
Die
Game bin ich nicht
drin. Sure. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie hart rumgejammert und ich habe ein bisschen Sorge, dass die nächsten 3 Podcasts bis zu UPP genauso werden. Das will ich aber nicht.
Ist okay.
Nein, es soll nicht so sein.
Guckst du im Nachhinein drauf, hörst dir nochmal an und merkst dann, oh.
Fucking Jammerlappen.
Ach Quatsch, nein.
Nee, aber ja. Das ist irgendwie spannend, weil ich glaube, man kann es halt auf viele Lebenslagen irgendwie übertragen und so, ne? Ob man jetzt vom Abi steht oder ob man vom Jobwechsel steht und so. Es gibt immer wieder so Momente, wo man denkt, okay, gerade irgendwie alles nicht so geil. Und dann macht man einen Podcast, redet drüber, Willi sagt einem,
stell dich nicht so an. Stell dich
so an. Denk an russische Papa. Dann, dann sieht nicht alles besser aus, aber dann kann man das noch ein bisschen besser einordnen und das ist ganz schön.
Finde ich gut. Guter Abschluss.
In diesem Sinne kommen wir zu unseren Musiksachen. Ich fange an.
Nur fang an.
5 Minuten von Tretman Crowe und Annemai Kantereit. Gutes Lied, kam gestern raus. Gute Diese.
Okay, warte, ich hab's gleich. Also ich hab, weiß nicht, ob ich von dem schon mal Musik auf die Playlist gepackt habe. Aber fand ich irgendwie jetzt thematisch ganz gut, weil der Typ ist so ein bisschen, soll ich sagen, hört sich an wie Eminem, Das schon mal ganz cool ist irgendwie. Hat aber auch irgendwie
einen harten... Das hast du in Folge 4 schon mal gesagt, glaube ich.
Ja, deswegen, ich glaube, ich habe schon ein paar Lieder drauf, aber noch nicht die, weil die passen, glaube ich, ganz gut zu dem, wie heißt das? Zu dem Thema vom Podcast. Das eine Lied ist Dreaming with Our Eyes Open, so nach dem Motto, ne? Träum ruhig.
Ist das nicht schon drauf?
Nee.
Okay, der Name
kommt doch, so bekannt vor. Wenn doch, mach ich ein anderes rein.
Ja.
Und beim anderen Lied muss ich nochmal reinhören. Ich weiß nicht mehr, welches es ist. Ich habe aber so die Inhalte im Kopf, die perfekt auch passen. Aber ich schau mal rein. Auf jeden Fall werden es zwei Lieder von With Laurie sein. That's it. I'm out. Peace out. Mic drop.
Okay. Und dann kam gestern auch noch ein grandioses neues Album raus, das ich noch nicht gehört habe, aber das heute den ganzen Tag gehört wird wahrscheinlich. Von Kool Savas. KKS, das Album ist draußen. Das Problem ist, also KKS, den namensgebenden Titel haben wir schon auf der Playlist und jetzt muss ich mal gucken, einfach mal so vom Namen werde ich jetzt mal ein Lied draufpacken, weil die bestimmt alle gut sind. Und welches passt denn am besten zum Podcast? Nehmen wir doch einfach Ende der Vernunft.
Ha. Ich bin gespannt.
Wir euch einen schönen guten Tag, Abend, Mittag. Lasst es euch schmecken.
Aber überlegt euch, ob es wirklich gut tat. Ja,
immer reflektieren.
Hashtag Detox.
Hashtag Reflection.
Wie Wasser.
Wie Spiegel.
Pfützen.
Seen. Scheiben.
Eis, Baby.
Ist die Welt eine Scheibe? Kleiner Cliffhanger für nächste Folge.